Goethe-Institut. Goethe-Zertifikat C1.
Modellsatz.
Hören. In diesem Prüfungsteil hören Sie zwei Texte. Lösen Sie bitte die dazugehörenden Aufgaben. Lösen Sie die Aufgaben nur nach den gehörten Texten und nicht nach Ihrem eigenen Wissen. Während dieses Prüfungsteils gibt es Pausen, in denen Sie die Aufgaben lösen können. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Schreiben Sie Ihre Lösungen zuerst auf das Aufgabenblatt. Am Ende des Prüfungsteils Hören haben Sie 5 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Die CD wird jetzt gestoppt. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese bitte jetzt. Während der Prüfung darf nicht gesprochen werden. Hören, Aufgabe 1.
Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Julia Glimm, Gründerin und Leiterin einer Kochschule in Österreich, und Emil Schmank, der sich für die diversen Angebote von Frau Glimms Kochschule interessiert. Angaben zum Inhalt des Gesprächs finden Sie in der Aufgabe. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Frau Glimm auf die Fragen von Herrn Schmank hingibt.
Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich nun die Aufgaben dazu an und lesen Sie auch die Beispiele. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit.
Kochschule Glimm, guten Tag.
Ach, guten Tag, Frau Glimm. Mein Name ist Emil Schmank. Ich habe Ihre Nummer von Herrn Gundila, Karl Gundila, bekommen.
Ach ja, Herr Gundila hat schon ein paar unserer Kurse besucht.
Und war sehr zufrieden. Deswegen hat er mich sofort an Sie verwiesen, als ich ihm neulich erzählte, dass ich jetzt, wo ich pensioniert bin und viel Zeit habe, gern Seminare über gutes Essen und gute Weine besuchen würde.
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse, Herr Schmank, denn genießen, so meinen wir, gehört zu den schönsten Dingen der Welt. Gutes Essen, dazu der passende Wein, was will man mehr?
Fangen wir mit dem Essen an. Herr Gundila war von der Vielfalt Ihrer Kochseminare beeindruckt.
Völlig zu Recht. Kochen ist das größte Vergnügen und wir bieten über 30 verschiedene Themenschwerpunkte an.
Und wie sieht das im Einzelnen aus?
Pro Kurs gibt es maximal 12 Teilnehmer, doch meistens sind es 6 bis 8. Oft kommen kleine Gruppen geschlossen zu uns, das macht dann noch mehr Spaß, weil man einander schon gut kennt.
Und wie lange dauert das?
Alle Seminare sind Eintagesseminare. Sie fangen um 9 Uhr an und gehen bis 15 Uhr. Natürlich finden sie in der Regel an Wochenenden statt, aber manchmal gibt es auch mittwochs etwas.
Und ist die Reihenfolge festgelegt, in der man diese Kurse besuchen muss?
Eigentlich nicht. Nur das sogenannte Startseminar muss als erstes besucht werden. Es ist sozusagen Voraussetzung für alle weiteren Treffen. Wir kochen ein viergängiges Menü, sprechen über die Qualität der Lebensmittel, die Einkaufsquellen und das richtige Werkzeug in der Küche.
Verstehe. Und sonst?
Also, bei uns lernen und üben Sie Tricks, die in keinem Kochbuch zu finden sind. Aber das Wichtigste ist, es wird nur mit hochwertigen regionalen Grundprodukten gekocht, nach dem Motto, für uns ist das Beste gerade gut genug.
Und ich nehme mal an, dass das alles nicht kostenlos ist.
Natürlich nicht. Das Startseminar kostet 75 Euro, alle weiteren Seminare kosten jeweils 115 Euro.
Erzählen Sie mir doch bitte was zu den Inhalten Ihrer Veranstaltungen.
Also, wir fangen mit Brotbacken an, machen weiter mit kalten Vorspeisen und Salaten, warmen Vorspeisen und Suppen, Nudelgerichten, diversen Fleisch- und Fischgerichten, Geflügel und Wild und schließen ab mit kalten Desserts, Torten und Kuchen.
Herr Gundila hatte recht. Bei Ihnen ist wirklich alles dabei.
Und da, wie gesagt, zum guten Essen ein guter Wein passt, organisiert mein Mann Jakob entsprechende Weinseminare, um aus Weinliebhabern Weinkenner zu machen.
Da lernt man also, welcher Wein zu welchem Essen passt?
Nicht nur. Man wird auch vertraut gemacht mit den einzelnen Weinanbaugebieten und den typischen Sorten und Weinen. Der Jakob ist ein profunder Weinkenner. Er informiert Sie über die neuesten Trends und entdeckt die besten Winzer, die bislang noch Geheimtipps sind.
Und wie sind diese Weinseminare konzipiert?
Ähnlich wie die Kochkurse. Das heißt, es gibt das Basisweinseminar als Grundstock für die weiteren Kurse, in deren Mittelpunkt jeweils Weine aus Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal und aus der Neuen Welt stehen.
Sind das auch eintägige Veranstaltungen?
Ja, von 13 bis 19 Uhr. Die Teilnahme kostet übrigens jeweils 115 Euro. Und bei uns können Sie die besten italienischen und österreichischen Weine auch direkt kaufen.
Veranstalten Sie auch Weinreisen?
Das muss Ihnen Herr Gundila verraten haben. Ja, die organisiert auch mein Mann. Seine Reisen sind ein unvergessliches Erlebnis.
Reist man da mit einem Bus?
Nein, die Anreise erfolgt mit dem eigenen Auto. Vor Ort fahren wir dann mit dem Bus zu den Weingütern. Wir wohnen in kleinen, feinen Hotels mit außergewöhnlicher Atmosphäre. Die Restaurants mit den Degustationsmenüs sind ganz besondere Geheimtipps.
Und was sind so Ihre Lieblingsreiseziele?
Bei uns in Österreich die Wachau, die Steiermark und das Burgenland, Piemont und Trentino in Italien und natürlich auch die Region um Bordeaux in Frankreich.
Da würde ich auch gerne hinfahren. Gibt es sonst noch etwas Interessantes, was Sie mir mitteilen könnten?
Oh ja, ich möchte Sie unbedingt auf unsere Einkaufstage hinweisen.
Einkaufstage? Was gibt es da zu kaufen? Wein?
Nee, nicht bloß Wein. Den natürlich auch, aber in erster Linie geht es um Produkte aus biologischem Anbau. Eben die Produkte, die wir auch bei unseren Kursen verwenden.
Und die gibt es nicht im Supermarkt oder im Bioladen?
Diese außergewöhnliche Qualität kann man nicht überall in Österreich bekommen. Deshalb holen wir zweimal im Jahr, jeweils an einem Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr, die Lieferanten zu uns ins Haus. So haben Sie die Gelegenheit, alles konzentriert auf einem Platz kaufen zu können.
Und das wäre?
Käsespezialitäten aus dem Tölzer Kasladen, Wildlachs aus Alaska, frisches Gemüse vom Ökohof Feldinger, freilaufende Wildmasthühner, Biobrot, Süßes aus der Konditorei Braun in Hallein und, wie gesagt, unser gesamtes Weinsortiment.
Eine letzte Frage. Wie kann ich erfahren, wann was stattfindet?
Eine ausführliche Terminübersicht finden Sie auf unserer Website www.glimm.at. Wenn Sie Fragen haben oder sich zu einem der Seminare anmelden wollen, können Sie uns eine E-Mail schicken oder uns anrufen.
Vielen Dank für die freundliche Beratung, Frau Glimm. Sie werden bestimmt wieder von mir hören.
Würde mich echt freuen, Herr Schmank. Und richten Sie Herrn Gundila herzliche Grüße aus. Auf Wiederhören.
Werde ich gerne tun. Auf Wiederhören, Frau Glimm.
Ende hören Aufgabe 1. Hören Aufgabe 2.
Sie hören jetzt eine Podiumsdiskussion. Der bekannte Kinderbuchautor Paul Maar unterhält sich mit Maja Elmenreich über die Notwendigkeit des Lesens in der Kindererziehung.
Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch zuerst einmal ganz, danach in Abschnitten noch einmal. Insgesamt hören Sie das Gespräch also 2-mal. Sehen Sie sich nun die Aufgaben dazu an und lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit.
Am Samstag, da kommt das Sams. Das Sams ist ein freches kleines Wesen in einem Taucheranzug mit Schweinsnase und blauen Wunschpunkten im Gesicht. Der Kinderbuchklassiker von Paul Maar, millionenfach gekauft, gelesen, vorgelesen, gemalt. Am Sams und an Paul Maar kann es also nicht liegen, dass laut PISA-Studie 25% der Schulabsolventen schlecht lesen können. Beim 5. Literaturfestival in Berlin liest Paul Maar heute Nachmittag. Jetzt aber ist er zu Gast hier. Ich freue mich ganz besonders. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Maar, ist das so eine klassische Autorenlesung heute Nachmittag? Sie an einem Tisch mit einem Glas Wasser, vor einem Mikrofon und einer ganzen Menge aufmerksam hörender Zuschauer und Zuhörer?
Es wird wahrscheinlich so in diese Richtung gehen. Das Einzige, was mich vielleicht von einem anderen Schriftsteller unterscheidet, ist die Tatsache, dass da auf der Bühne ein Flipchart steht. Ich habe gehört, es werden etwa 400 Kinder im Saal sitzen. Und um die Aufmerksamkeit nach vorn zu holen, da genügt es oft, eine kleine Skizze zu machen. Und die Kinder staunen manchmal mit offenem Mund. Tatsächlich, so schnell kann der zeichnen? Oder so toll? Und dann gucken sie. Und dann schauen sie schon nach vorn. Und dann kann man anfangen vorzulesen. Es ist einfacher, als wenn ich sage, »Hallo, ich bin Paul Maar, jetzt lese ich euch etwas vor.«
Sie haben also Zuhörer und Zuschauer. Das sind aber ja nicht immer gleich begeisterte Leser. Einer Untersuchung zufolge sagt ein Drittel der deutschen Schüler, Lesen sei Zeitverschwendung. Was macht das Lesen so unattraktiv für Kinder Ihrer Meinung nach?
Also, ich lerne natürlich immer nur die Kinder kennen, die gern lesen. Wenn ich nachmittags in die Stadtbibliothek komme, um vorzulesen, dann weiß ich, es sind die Kinder, die sowieso 2-mal in der Woche sich Bücher ausleihen. Und die lerne ich kennen. Etwas anderes ist es, wenn ich in Klassen vorlese. Dann, wenn ich mich dann mit den Kindern unterhalte, dann stelle ich fest, also 2/3 der Kinder kennen meine Bücher oder lesen überhaupt. Es läuft meistens so, wenn ich sage, wer von euch liest, dann melden sich erstmal alle. Und wenn ich dann aber nachfrage, was hast du denn gelesen? Und dann stellt sich schon heraus, naja, eigentlich gar nichts. Ja, oder ein Comicheft habe ich angeschaut zuletzt. Ich stelle nur fest, dass dieses Vorlesen in der Klasse manchmal so ein richtiges Aha-Erlebnis ist für einige Kinder.
So ein Anstoß, der fehlt in vielen Familien. Eine andere Studie der Stiftung Lesen, die sagt aus, dass nur noch in jeder dritten Familie vorgelesen wird. Ist also eigentlich keine Hoffnung in Sicht für Kinder, denen nicht vorgelesen wird?
Naja, es ist schon schwierig. Also ich finde, dass Vorlesen ungeheuer wichtig ist. Man soll selbst schon 2- oder 3-jährigen Kindern winzige Geschichten erzählen. Am besten frei erzählen, damit man nicht immer in das Buch blicken muss. Wenn man keine erfinden kann, dann könnte man ja vielleicht eine einfache Geschichte vorher erst lesen, als Erwachsener, als Großvater, als Eltern, als Tante und sie dann frei erzählen. Also Geschichten erzählen ist insofern sehr wichtig, meine ich. Das ist meine Überzeugung. Als ein kleines Kind ja noch gar nicht wissen kann, was das ist, eine Geschichte. Also, es hört Alltagsdialoge, es hört Gespräche, aber das sind ja alles keine Geschichten. Es muss sich erst im Kopf so ein Muster bilden. Eine Geschichte hat einen Anfang, hat einen Höhepunkt, dann geht's zum Schluss. Und wie bei einer Symphonie, wo man schon bei den letzten 5, 6 Takten merkt, so jetzt kommt der Schluss. So ist das auch bei Geschichten, dass man merkt, aha, jetzt kommt das gute Ende. Und wenn man einem Kind 5, 10 oder auch 20 Geschichten erzählt hat, zwischen dem 3. und dem 5. oder dem 6. Lebensjahr, ich glaube, da entsteht fast so etwas wie eine Sucht, diese Geschichten weiterzuhören, andere Geschichten zu hören. Und wenn dann mit 6, 7 oder 8 das Geschichtenerzählen aufhört und das Kind aber begreift, ich kann ja Geschichten nachlesen, weil ich inzwischen lesen kann, dann ist das, glaube ich, der goldene Weg, der Königsweg zum Buch.
Ich denke manchmal, das ist so eine Art Sollbruchstelle, der Schritt vom guten und aufmerksamen Zuhören zum wirklich passionierten Selberlesen, den schafft nicht jeder.
Es schafft nicht jeder. Ich weiß auch nicht, ob es jeder schaffen muss. Es ist natürlich so, dass es sehr viel einfacher ist, den Fernseher anzustellen, sich davor zu setzen und sich eine Geschichte anzuschauen. Wobei es halt auch, weil Sie diese Untersuchung erwähnen, Untersuchungen gibt, dass man Kindern eine Geschichte vorliest und eine Geschichte im Fernsehen zeigt und nach 4 Wochen, nach 8 Wochen, nach 2 Monaten sie nacherzählen lässt. Die erzählte oder vorgelesene Geschichte bleibt viel länger und viel präziser im Gedächtnis.
Also eine nicht wirklich zu gebrauchende Konkurrenz, die aus dem Fernsehen kommt.
Ja, also viel tiefer und elementarer ist die gelesene oder die erzählte Geschichte, bei der sich das Kind seine Bilder selber schaffen muss. Also, wenn ich in einer Geschichte erzähle, jetzt nehme ich ein Märchen von einem Prinzen, der sich in einem dunklen Dornwald verirrt und kaum noch hinauskommt, dann muss ich das Kind den Wald vorstellen. Und jedes Kind wird diesen düsteren Dornenwald gerade so schrecklich machen, wie es ihn noch aushalten kann. Anders beim Fernsehen. Da sehen alle Kinder denselben Wald. Und je nachdem, wie der Regisseur entschieden hat, ist es ein lichter oder eher ein dunkler Wald. Und die Fantasie wird gewissermaßen vorgeformt.
Sie sind nicht nur Autor, Sie sind auch Illustrator und haben viele Ihrer Bücher selbst mit Bildern ausgestattet, haben das Sams zum Beispiel gemalt. Ist das so eine Art Starthilfe, so ein Bild, um die Fantasie erst richtig in Gang zu bringen?
Ja, es gibt eine Untersuchung, dass Kinder Bücher, die nicht illustriert sind, ablehnen. Ich habe das selbst auch beobachtet in Büchereien. Nach meiner Lesung in der Stadtbibliothek beobachte ich natürlich ein bisschen die Kinder. Es kommt sehr auf das Titelbild an. Die Kinder ziehen das Buch aus dem Regal, schauen es an und stellen es wieder hin, ohne sich überhaupt darum zu kümmern, wovon die Geschichte handelt und wer das geschrieben hat. Und wenn sie das auch noch durchblättern und dann feststellen, da sind ja gar keine Bilder drin, dann kommt das sofort wieder zurück.
Welche Geschichten haben Sie geschrieben? Was ist das Wichtige? Was muss man Kindern erzählen? Und was müssen Kinder lesen?
Was müssen Kinder lesen? Das, würde ich sagen, kann man nicht festlegen. Es gibt sicherlich Kinder, die hauptsächlich Sachbücher lesen und es ist dann genau richtig für sie, weil sie so veranlagt sind. Wieder andere Kinder wollen sich in den Geschichten möglichst wiedererkennen. Und andere lieben fantastische Geschichten, wo sie einfach vielleicht auch aus einer schwierigen Situation ausweichen können in eine Fantasiewelt, in der es ein gutes Ende gibt. Ich kann von mir selbst sagen, ich liebe Geschichten, die realistisch anfangen, wo ich erst versuche, eine ganz normale, realistische Alltagssituation ziemlich präzise zu beschreiben. Das Kind weiß dann, wer ist die Hauptperson, wo wohnt sie, wie wohnt sie, was hat sie für einen Beruf, was hat sie für Eigenschaften. Und in diese ganz normale Welt kommt dann irgendein fantastisches Element und verändert die Wirklichkeit. Und hinterher, wenn dieses Wesen wieder geht, hat es die Menschen verändert zurückgelassen. Und ich denke, da ist auch noch etwas, was ich beherzige bei meinen Geschichten. Ich denke, man sollte mit sehr viel Witz und mit viel Humor eine Geschichte erzählen.
Der Kinder- und Jugendbuchautor Paul Mahr, Erfinder des rüsselnasigen Sams. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Hören Sie zuerst das Beispiel.
Am Samstag, da kommt das Sams. Das Sams ist ein freches kleines Wesen in einem Taucheranzug mit Schweinsnase und blauen Wunschpunkten im Gesicht. Der Kinderbuchklassiker von Paul Mahr, millionenfach gekauft, gelesen, vorgelesen, gemalt. Am Sams und an Paul Mahr kann es also nicht liegen, dass laut PISA-Studie 25% der Schulabsolventen schlecht lesen können. Beim 5. Literaturfestival in Berlin liest Paul Mahr heute Nachmittag. Jetzt aber ist er zu Gast hier. Ich freue mich ganz besonders. Guten Morgen.
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 13.
Guten Morgen.
Herr Mahr, ist das so eine klassische Autorenlesung heute Nachmittag? Sie an einem Tisch mit einem Glas Wasser, vor einem Mikrofon und einer ganzen Menge aufmerksam hörender Zuschauer und Zuhörer?
Es wird wahrscheinlich so in diese Richtung gehen. Das Einzige, was mich vielleicht von einem anderen Schriftsteller unterscheidet, ist die Tatsache, dass da auf der Bühne ein Flipchart steht. Ich habe gehört, es werden etwa 400 Kinder im Saal sitzen. Und um die Aufmerksamkeit nach vorn zu holen, da genügt es oft, eine kleine Skizze zu machen, und die Kinder staunen manchmal mit offenem Mund. Tatsächlich, so schnell kann der zeichnen? Oder so toll? Und dann gucken sie, und dann schauen sie schon nach vorn, und dann kann man anfangen vorzulesen. Es ist einfacher, als wenn ich sage, »Hallo, ich bin Paul Mahr, jetzt lese ich euch etwas vor.«
Sie haben also Zuhörer und Zuschauer. Das sind aber ja nicht immer gleich begeisterte Leser. Einer Untersuchung zufolge sagt ein Drittel der deutschen Schüler, Lesen sei Zeitverschwendung. Was macht das Lesen so unattraktiv für Kinder Ihrer Meinung nach?
Also, ich lerne natürlich immer nur die Kinder kennen, die gern lesen. Wenn ich nachmittags in die Stadtbibliothek komme, um vorzulesen, dann weiß ich, es sind die Kinder, die sowieso zweimal in der Woche sich Bücher ausleihen. Und die lerne ich kennen. Etwas anderes ist es, wenn ich in Klassen vorlese, Dann, wenn ich mich dann mit den Kindern unterhalte, dann stelle ich fest, also zwei Drittel der Kinder kennen meine Bücher oder lesen überhaupt. Es läuft meistens so, wenn ich sage, wer von euch liest, dann melden sich erstmal alle. Und wenn ich dann aber nachfrage, was hast du denn gelesen? Und dann stellt sich schon heraus, naja, eigentlich gar nichts. Ja, oder ein Comicheft habe ich angeschaut zuletzt. Ich stelle nur fest, dass dieses Vorlesen in der Klasse manchmal so ein richtiges Aha-Erlebnis ist für einige Kinder.
So ein Anstoß, der fehlt in vielen Familien. Eine andere Studie der Stiftung Lesen, die sagt aus, dass nur noch in jeder dritten Familie vorgelesen wird. Ist also eigentlich keine Hoffnung in Sicht für Kinder, denen nicht vorgelesen wird?
Naja, es ist schon schwierig. Also ich finde, dass Vorlesen ungeheuer wichtig ist. Man soll selbst schon zwei- oder dreijährigen Kindern winzige Geschichten erzählen. Am besten frei erzählen, damit man nicht immer in das Buch blicken muss. Wenn man keine erfinden kann, dann könnte man ja vielleicht eine einfache Geschichte vorher erst lesen, als Erwachsener, als Großvater, als Eltern, als Tante und sie dann frei erzählen.
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 14 bis 16.
Also Geschichten erzählen ist insofern sehr wichtig, meine ich. Das ist meine Überzeugung. Als ein kleines Kind ja noch gar nicht wissen kann, was das ist, eine Geschichte. Also, es hört Alltagsdialoge, es hört Gespräche, aber das sind ja alles keine Geschichten. Es muss sich erst im Kopf so ein Muster bilden. Eine Geschichte hat einen Anfang, hat einen Höhepunkt, dann geht's zum Schluss. Und wie bei einer Symphonie, wo man schon bei den letzten 5, 6 Takten merkt, so jetzt kommt der Schluss. So ist das auch bei Geschichten, dass man merkt, aha, jetzt kommt das gute Ende. Und wenn man einem Kind 5, 10 oder auch 20 Geschichten erzählt hat, zwischen dem 3. und dem 5. oder dem 6. Lebensjahr, ich glaube, da entsteht fast so etwas wie eine Sucht, diese Geschichten weiterzuhören, andere Geschichten zu hören. Und wenn dann mit 6, 7 oder 8 das Geschichtenerzählen aufhört und das Kind aber begreift, ich kann ja Geschichten nachlesen, weil ich inzwischen lesen kann, dann ist das, glaube ich, der goldene Weg, der Königsweg zum Buch.
Ich denke manchmal, das ist so eine Art Sollbruchstelle, der Schritt vom guten und aufmerksamen Zuhören zum wirklich passionierten Selberlesen, den schafft nicht jeder.
Es schafft nicht jeder. Ich weiß auch nicht, ob es jeder schaffen muss. Es ist natürlich so, dass es sehr viel einfacher ist, den Fernseher anzustellen, sich davor zu setzen und sich eine Geschichte anzuschauen. Wobei es halt auch, weil Sie diese Untersuchung erwähnen, Untersuchungen gibt, dass man Kindern eine Geschichte vorliest und eine Geschichte im Fernsehen zeigt und nach 4 Wochen, nach 8 Wochen, nach 2 Monaten sie nacherzählen lässt. Die erzählte oder vorgelesene Geschichte bleibt viel länger und viel präziser im Gedächtnis.
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 20.
Also eine nicht wirklich zu gebrauchende Konkurrenz, die aus dem Fernsehen kommt.
Ja, also viel, viel tiefer und elementarer ist die gelesene oder die erzählte Geschichte, bei der sich das Kind seine Bilder selber schaffen muss. Also, wenn ich in einer Geschichte erzähle, jetzt nehme ich ein Märchen von einem Prinzen, der sich in einem dunklen Dornwald verirrt und kaum noch hinauskommt, dann muss ich das Kind den Wald vorstellen. Und jedes Kind wird diesen düsteren Dornenwald gerade so schrecklich machen, wie es ihn noch aushalten kann. Anders beim Fernsehen. Da sehen alle Kinder denselben Wald. Und je nachdem, wie der Regisseur entschieden hat, ist es ein lichter oder eher ein dunkler Wald. Und die Fantasie wird gewissermaßen vorgeformt.
Sie sind nicht nur Autor, Sie sind auch Illustrator und haben viele Ihrer Bücher selbst mit Bildern ausgestattet. Haben das Sams zum Beispiel gemalt. Ist das so eine Art Starthilfe, so ein Bild, um die Fantasie erst richtig in Gang zu bringen?
Ja, es gibt eine Untersuchung, dass Kinder Bücher, die nicht illustriert sind, ablehnen. Ich habe das selbst auch beobachtet in Büchereien. Nach meiner Lesung in der Stadtbibliothek beobachte ich natürlich ein bisschen die Kinder. Es kommt sehr auf das Titelbild an. Die Kinder ziehen das Buch aus dem Regal, schauen es an und stellen es wieder hin, ohne sich überhaupt darum zu kümmern, wovon die Geschichte handelt und wer das geschrieben hat. Und wenn Sie das auch noch durchblättern und dann feststellen, da sind ja gar keine Bilder drin, dann kommt das sofort wieder zurück.
Welche Geschichten haben Sie geschrieben? Was ist das Wichtige? Was muss man Kindern erzählen? Und was müssen Kinder lesen?
Was müssen Kinder lesen? Das, würde ich sagen, kann man nicht festlegen. Es gibt sicherlich Kinder, die hauptsächlich Sachbücher lesen und es ist dann genau richtig für sie, weil sie so veranlagt sind. Wieder andere Kinder wollen sich in den Geschichten möglichst wiedererkennen. Und andere lieben fantastische Geschichten, wo sie einfach vielleicht auch aus einer schwierigen Situation ausweichen können in eine Fantasiewelt, in der es ein gutes Ende gibt. Ich kann von mir selbst sagen, ich liebe Geschichten, die realistisch anfangen, wo ich erst versuche, eine ganz normale, realistische Alltagssituation ziemlich präzise zu beschreiben. Das Kind weiß dann, wer ist die Hauptperson, wo wohnt sie, wie wohnt sie, was hat sie für einen Beruf, was hat sie für Eigenschaften. Und in diese ganz normale Welt kommt dann irgendein fantastisches Element und verändert die Wirklichkeit. Und hinterher, wenn dieses Wesen wieder geht, hat es die Menschen verändert zurückgelassen. Und ich denke, da ist auch noch etwas, was ich beherzige bei meinen Geschichten. Ich denke, man sollte mit sehr viel Witz und mit viel Humor eine Geschichte erzählen.
Der Kinder- und Jugendbuchautor Paul Mahr, Erfinder des rüsselnasigen Sams. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ende Hören, Aufgabe 2. Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit, Ihre Lösungen zu den Aufgaben 1 bis 20 auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Prüfungsteils hören.